das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. September 1991.
Ja, servus, hallo, liebe Leute im Dreieckland. Hier ist mal wieder das Tagesinfo am Freitag. Mal wieder eine Stunde lang gibt's Nachrichten, ein paar aktuelle Sachen, die uns wichtig erschienen, aber auch einige hintergründige Beiträge. Ihr könnt wie immer anrufen, hier unter der Freiburger Vorwahl 0761 und dann 31028. Nach einer kurzen Meldung zu aktuellen Angriffen der türkischen Polizei in Kurdistan gibt's einen Beitrag zum Ozon und direkt anschließend, da es ja auch zusammenhängt, zum Verkehr. Heute zum öffentlichen Personennahverkehr. Von Radio Lora aus Zürich haben wir einen Bericht zur Jahrestagung des Instituts für strategische Studien übernommen. In Saarbrücken finden die zweiten Medientage und gleichzeitig auch die anderen Medientage ohne Kommerz, kurz AMOK, statt. Was sich dahinter verbirgt, versucht der darauffolgende Beitrag zu vermitteln. Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien waren am 11. September wieder in der Öffentlichkeit zu erkennen. Am nationalen Trauertag dort fand eine Demo mit 10.000 Leuten statt. Ein kleiner Versuch, die Bewegung dort etwas darzustellen. Zum Schluss geht es in die Sowjetunion und zwar mit einem Beitrag zur zusammenbrechenden Ökonomie im Land und wie der Marxist Robert Kurz sich die Zukunft des Landes vorstellt. Dazwischen gibt's heute Musik von der baskischen Gruppe Cortatu von ihrer Platte El Estado de las Cosas. Alles klar. Massive Demonstrationen gab es in Kurdistan schon vor einer Woche am 6. September, nachdem türkische Sicherheitskräfte 4 Guerillas erschossen haben, die sich im Haus eines kurdischen Freiheitskämpfers aufhielten. Bombardements sogar aus Hubschraubern auf das Haus gingen dann einer erneuten Protestdemonstration von 1000 Bewohnerinnen der Region voraus. Erneuten Repressionen wurde diese Demo ausgesetzt, als sie sich ins Zentrum der Kreisstadt bewegen wollte. Es gelang ihr nicht. Am selben Abend noch formierte sich eine weitere Protestdemonstration, begleitet von Streiks einiger Ladenbesitzer in einer anderen Kreisstadt Kurdistans. 6000 Menschen verurteilten das Vorgehen der türkischen Polizei.
Yeah! sobre el nunca, perfil valiente que guarde, cada cual en su recuerdo, tu memoria venerable, de Dios y la Santa Virgen, de Guadalupe te paguen, los muchos bienes que hiciste, a las gentes que lo valen. Por los valles, con una paga cinco y probar los costillares, hermano de los siguientes, que lo hacemos para nadie, si no es cuando nos provocan en el monte o en el valle.
Manchmal schreibt doch das Leben oder in diesem Fall die Badische Zeitung die besten Satiren. Ozonwarnung ohne Folgen, so war heute die Überschrift auf Seite 6 des Lokalteiles. Nun, wir haben es nicht so ganz verstanden, warum dieser Aussage ein Fragezeichen zugeordnet wurde, anstatt dem verdienten Ausrufezeichen. Aber das Blättle schämt sich nicht, eine Einschätzung des Umweltamtes der Stadt wiederzugeben, die tatsächlich wieder auf Beschwichtigung macht. Die Ozonbelastung hätte sich im Vergleich zum Vorjahr praktisch nicht verändert. Eventuell könne es in diesem Jahr sogar weniger Tage geben, an denen der Grenzwert von 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft überschritten wurde. Unerwähnt bleibt, dass es bis Anfang Juli kaum Sonne gab und geregnet hat. Unerwähnt bleibt, dass es dieses, letztes und schon länger, schon Jahre zuvor, ganz einfach viel zu hohe und gesundheitsschädigende Werte gab. Wie lange sollen wir dieses Spielchen noch betrachten? Zuerst werden Messwerte abgewartet und dann äußern sich die parlamentarischen Schwätzer und Schwätzerinnen dazu. Also, liebe Väter und Mütter, liebe Angehörige von Atemwegserkrankten, wenn euch diesen Sommer die Husterei und Atemnot eurer Liebsten zu sehr nervt, lest ihnen doch diesen letzten Abschnitt des schönen Artikels vor, der da lautet: Während von den Grünen eine weitere Messstation und noch stärkere Information gefordert wird, warnten Sprecher der SPD vor noch mehr Aktionismus in Sachen Messen. Alle Anstrengungen müssten darauf konzentriert werden, die Ursachen der hohen Ozonkonzentrationen auszuschalten. Wollt ihr uns nicht mal anrufen, liebe Spezialdemokraten, und sagen, was ihr denn bereit seid zu tun, um euren Sprüchen Taten folgen zu lassen? In Zürich lässt der rosa-grüne Polizeichef und Stadtrat diejenigen mit Gummigeschossen zusammenschießen, die sich auf die Straße begeben, um tatsächlich den Verursacher, den Individualverkehr, ein bisschen zu bremsen. Anschließend jetzt gleich unser Beitrag, der sich mit dem öffentlichen Personennahverkehr beschäftigt.
Nur einen guten halben Monat ist sie alt und ihre Existenz wird uns an allen Ecken kundgetan. Die Rede ist von der Regio-Umweltkarte. Nicht um sie soll es nun gehen, denn ihre Funktion und das Konzept, das der Karte zugrunde liegt, dürfte wohl allseits bekannt sein. Es kommt die Frage nach den Grundsätzen und den Leitgedanken auf, die hinter dem Konzept des öffentlichen Personennahverkehrs stecken. Seltsam scheint mir die Sprach- und Meinungslosigkeit der linken und der ökologiebewegten Menschen zu der Verkehrspolitik in Freiburg. Schämen sich diese, dass eben der Familybus mit Katalysator im Hinterhof steht und jedes Engagement gegen Straßenbau und Autoterror verbietet? Das wäre Korrumpiertheit. Oder hoffen Sie, diese ökologiebewegten Menschen, dass die Regio-Umweltkarte einer der Schritte in die richtige Richtung ist und dass die PolitikerInnen schon umdenken werden? Das ist angesichts der geplanten B31 Ost und der Tiefgaragen beim Bahnhof schlicht Naivität. Es ist unwichtig, eine linke Position festzuklopfen, so, dass Mensch später mal sagen kann, ich hab's ja immer gewusst und ich bin deswegen nicht schuld. Es geht eher darum, Konzepte zu kennen, selber zu machen und eben zu verwirklichen. Da weder Stadt noch Land noch Bund ernsthaft an einem Umbau des Verkehrssystems interessiert sind, bleiben aber auch nur Bewegungen von unten übrig, die Blechmassen von unseren Straßen vertreiben könnten. Das ist nahezu Konsens, könnte Mensch meinen. Beim öffentlichen Personennahverkehr sieht das anders aus. Alle, durch die Bank weg, stimmen der neuen Regio-Umweltkarte zu. Manche mit Bauchschmerzen vielleicht, aber Alternativkonzepte scheint es nicht zu geben. Mensch hat sich scheinbar inzwischen daran gewöhnt, dass der öffentliche Personennahverkehr nur deshalb öffentlich heißt, weil eben jeder in Bus und Bahn einsteigen kann. Jeder? Nein, nur die, die genug Kohle haben, die fetten Preise zu bezahlen, die mittlerweile verlangt werden. In Freiburg gehört der ach so öffentliche Nahverkehr nämlich nicht der Öffentlichkeit, also uns allen, sondern der VAG, und die kann die Preise und Planungen auf eigene Kappe machen. Unwesentlich beeinflusst übrigens von der Stadtverwaltung. Nun, die Alternative zu hohen Preisen sind niedrige oder gar keine. Die Alternative zu kapitalistisch orientierten Betreibergesellschaften beim öffentlichen Personennahverkehr sind: Oh Göttin, jetzt halt ein Aufschrei durchs Land. Das wären ja wohl Zustände wie in der DDR. Vergammelte Reichsbahnwaggons und Straßenbahnen könnten dem bundesdeutschen Durchschnittshintern nicht zugemutet werden. Da zahle Mensch doch lieber ICE-Zuschläge und sonstigen Unsinn und weiß dann, dass das Zugklo mehrmals am Tag desinfiziert wird. Die Polemik eben sollte deutlich machen, dass Widersprüche nicht einfach da oben auf der Politikebene stattfinden. Eine grundlegende Diskussion darüber, wie wir alle uns Verkehrspolitik vorstellen, wie wir also Verkehr gestalten wollen, mal unabhängig davon, ob wir die Macht dazu haben, diese Diskussion muss von uns geführt werden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. September 1991.
Es gab den Widerstand gegen Fahrpreiserhöhungen mit vielen recht fantasievollen Aktionen. Es gab sie schon, die Diskussion um den Nulltarif. Bernd Herzog Schlag vom Arbeitskreis Verkehr, Umkehr Berlin.
Also Nulltarif war sicherlich eingebunden in der gesamten APO-Bewegung, die 60er, 70er Jahre etwa war im Zeitraum und hing auch damit zusammen ganz eng, weil das war so der verkehrspolitische Aspekt dieser Bewegung. Und man ging also nicht nur für Nulltarif auf die Straße, aber auch für. Das heißt also, bei Demonstrationen waren Sprüche zu hören wie Nulltarif, sonst biegen wir die Schienen schief oder solche Dinge. Aber ein richtiges Konzept in dem Sinne stand da nicht hinter, sondern die Forderung, dass der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, billiger werden muss und eigentlich zum Nulltarif sein muss. Diese Sprüche kamen ja auch von denen, die wenig Geld hatten, also Studenten und solche Leute, die damals aktiv waren halt.
Die drastischen Fahrpreiserhöhungen in den 70er Jahren boten genug Grund zu heftigem Widerstand. Wie die Feudalherren die Steuern, so setzten die Verkehrsbetriebe Jahr für Jahr die Preise herauf. Wer es sich leisten konnte, stieg aufs Auto um. Der Rest der Gesellschaft war eh nicht von Interesse. Sabotage gegen Automaten mit Heftpflastern, Kaugummis und Ähnlichem auf der einen, Nulltarifscheine, das heißt nachgedruckte Fahrscheine auf der anderen Seite, verliehen der Nulltarifdiskussion gewissermaßen Nachdruck. Als Selbstschutz übrigens wurden in größeren Städten Schwarzfahrversicherungen angeboten. Heute scheinen diese Zeiten endgültig vorbei zu sein.
Also in Berlin kommt immer wieder bei Fahrpreiserhöhungen der Unmut auf, ebbt dann aber relativ schnell wieder ab. Das liegt sicherlich daran, dass das gesamte Spektrum der Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, sich gewandelt hat. Es sind welche übrig geblieben, die jetzt verkehrspolitische Arbeit machen. Die haben Zweifel daran, also dazu höre ich auch, Zweifel daran, ob der Nulltarif nun wirklich die Lösung wäre, ob dann wirklich die Leute umsteigen. Ob das wirklich die zentrale Frage eigentlich beim öffentlichen Personennahverkehr ist. Und andere, die sind halt, die haben eben ihren Gang gemacht, so wie Leute von der APO halt dann aufgestiegen sind und in Verwaltung sitzen und so weiter, die interessiert das nicht mehr so wahnsinnig stark. Es fehlt im Grunde um das breite Spektrum. Die unpolitischen Leute, das ist ja nun in fast jeder Stadt immer die Mehrheit, die schimpfen vielleicht mal im Leserbrief in einer Tageszeitung über die neuen Tarife, aber sonst passiert da nicht viel.
Wer mosert, ist sowieso von gestern. Denn wer soll schon an hohen Preisen schuld sein? Die Unternehmen? Nein, die können ja nicht anders als betriebswirtschaftlich denken. Und der Weg zu den verantwortlichen Entscheidungsträgerinnen führt uns hinein in den Dschungel von finanziellen Sachzwängen.
So ein bisschen gestoppt ist diese Fahrpreisdiskussion auch durch die Vereinigung. Wir sehen ja, dass den Städten im Osten unseres Landes der Hahn abgedreht wird. Und die teilweise gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Busse überhaupt in Betrieb halten können. Die Leute stehen vor Entlassungen. Und in dieser Situation jetzt Nulltarif zu fordern, ist natürlich ziemlich problematisch.
Aber auch in den Weststädten, so Bernd Herzog Schack, ist es mit einer notwendigen Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs nicht weit her. Und das spiegelt sich trotz bunter Umweltkarten in der Unternehmensphilosophie der BetreiberInnen-Gesellschaften wieder.
Also die Philosophie der Unternehmen ist im Augenblick, sich am Leben zu halten, denke ich mir, mehr oder weniger. Also was man jetzt so in Berlin sieht, wie im Grunde genommen so Nahverkehrssysteme halbwegs im Zusammenbrechen sind, die wollen einfach nur noch weiter existieren. Das ist ihre Philosophie. Wir haben als Bürgerinitiative natürlich weitergehende Forderungen. Wir sagen, dass der öffentliche Personennahverkehr attraktiver werden muss und da verstehen wir, dass er erstmal fahren muss und nicht nur im Stau steht, dass also die Fahrzeiten verträglich sind, auch irgendwo im Verhältnis zum Auto angemessen erscheinen. Also man kann ja durchaus mal 10 Minuten am Bus länger stehen, wo man sonst im Auto gesessen hätte, aber insgesamt bei dem Fahrtweg eben dann doch fast genauso schnell sein, dann ist das wieder attraktiv. Der Bus muss also nicht nur alle Stunde kommen oder wie in manchen Orten eben fast nur noch Schulbusverkehr existiert im Außenbereich. Das ist alles im Grunde genommen Zwang zum Umsteigen, also Zwang zum Auto, der muss abgebaut werden.
Die zentrale Frage des öffentlichen Personennahverkehrs, auch von den Bürgerinneninitiativen vertreten, wandelte sich in den 80er Jahren drastisch. Waldsterben, Treibhauseffekt und horrende Ozonwerte lassen den sozialen Aspekt des öffentlichen Verkehrs endgültig verschwinden. Der glorreiche Kampf gegen das Auto schien angesagt. Autofahrerinnen sollten also runter von der Straße, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft. Die Taktik empfahl die Monatskarte. Diese soll attraktiv werden. Der überteuerte Einzelfahrschein, eine Entscheidung für die Stammkundschaft, unterstützen. Monatskarten, ob nun mit dem Umweltetikett oder nicht, haben also nichts mit einer bewussten, sozialverträglichen Preispolitik zu tun.
Auch bei Umweltkarten, die hören sich zwar gut an, aber die sind eigentlich keine Sozialtarife, das ist richtig. Das muss man auch kritisieren. Nun weiß man natürlich nicht, wie weit muss man runtergehen und wie weit muss man subventionieren, um sozial gerechte Tarife zu haben, weil manche eben sich überhaupt nichts leisten können. Ne? Und dann ist man wieder beim Nulltarif. Problem im Augenblick ist ja, dass die Leute einfach sagen von den öffentlichen Verkehrsunternehmen, wir haben kein Geld, wir müssen also die Buszeiten kürzen, wir müssen weniger Busse einsetzen. Wir wissen noch nicht mal, ob wir uns das nächste Jahr überhaupt noch leisten können, diese Linie zu betreiben und so weiter. Und wir dagegen sagen, ausbauen, ausbauen, ausbauen. Wo kommt das Geld her? Und da sind wir der Meinung, gerade jetzt im Sinne der Wiedervereinigung oder der Vereinigung, sagen wir mal lieber, bietet sich ja eigentlich an, ganz frech gesagt, die Autofahrer zu schröpfen bis zu der Grenze, dass sie also die Umweltschäden selbst tragen. Da sind wir wieder bei der Ökosteuer. Das heißt also, Geld umzulagern. Geld von dem zu nehmen, die jetzt Schaden verursachen. Man kann auch sagen, lass uns doch bestrafen dafür, dass wir das machen, das mit dem Verkehrsmittel fahren. Und dann gezielt dafür einsetzen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel in den Städten besser werden. Oder überhaupt erhalten werden. Das ist ja, die sind ja teilweise in den Oststädten sind die ja gut gewesen vorher.
Nun waren sie schon fertig ausgearbeitet, die neuen NATO-Strategien ausgearbeitet im Juli vergangenen Jahres. Offiziell sollten sie jetzt im November von den Regierungschefs abgesegnet werden. Doch jetzt soll die Rangliste der sogenannten militärischen Sicherheitsrisiken für den Westen umgeändert werden. Es erscheint logisch, denn in der ursprünglichen Fassung hält die Sowjetunion immer noch Platz 1. was der BRD und Frankreich zumindest nicht mehr zeitgemäß erscheint. Gibt es dadurch andere Bedrohungen für die Sicherheit der NATO-Partner? Die Konflikte in Osteuropa, angebliche Bedrohungen aus dem Mittelmeerraum und, wie Sie es nennen, terroristische Aktionen. Diese neue Situation erfordert für die NATO ein neues Konzept. Dazu gehören schnelle Eingreiftruppen, neue Truppenstrukturen mit beweglicheren, kleinen Verbänden. Es gibt ein Institut, das gerne als Vordenkerinstitut und Schulungsort für NATO-Militärs bezeichnet wird. Das Institut für strategische Studien mit Sitz in London. Seine Jahrestagung findet seit gestern in Zürich statt. Mehrere hundert sogenannte Sicherheitsexperten diskutieren ihre Probleme, die sie mit der internationalen Sicherheit haben. Dazu ein Beitrag vom alternativen Lokalradio aus Zürich.
Im Zürcher Luxushotel Novapark die Jahrestagung des Instituts für strategische Studien. Rund 400 Sicherheitsexperten und Militärstrategen aus aller Welt diskutieren bis Sonntag die Frage der internationalen Sicherheit. Das Internationale Institut für strategische Studien mit Sitz in London ist das Vordenkerinstitut für westliche Machtpolitik. Es ist die renommierteste Schule für NATO-Militärs. Auch Beamte und Offiziere des eidgenössischen Militärdepartements holen sich dort ihren letzten Schliff in Strategiefragen. Der Vorsteher des eidgenössischen Militärdepartements, Bundesrat Kaspar Williger, persönlich hat dort gestern Abend die Eröffnungsrede gehalten. In der in Englisch abgefassten Rede, die Radio Lora vollständig vorliegt, geht Williger vor allem auf die sogenannte neue Weltordnung ein. Diese können jetzt von den Träumen in die Realität umgesetzt werden, obwohl während der Putschtage in Moskau alles auf der Kippe gestanden hätte. Worauf sich Williger den üblichen Dankesergüssen an Boris Jelzin hingab. Allerdings gehe es auf dem Weg zu dieser Weltordnung nach wie vor Hindernisse, worauf Williger vor allem auf vier Probleme eingeht. Erstens die Situation in Jugoslawien, zweitens dass die UdSSR auf ihrem Weg weitergehe, drittens die Probleme der jungen Demokratien in Europa und viertens die explosiven Probleme in der dritten Welt. Die Schweiz werde ihr Möglichstes tun, bei der Lösung dieser Probleme mitzuhelfen. Im Weiteren geht Williger noch auf die zukünftige Form und Rolle der Schweizer Armee ein. Er sieht für die Armee neue Aufgabenbereiche, zum Beispiel bei internationalen Konferenzen, bei Observationen und bei sogenannten Massenmigrationen, bei denen die Armee die regulären Stellen unterstützen solle. Der Kongress im Hotel Novapark findet, wie gesagt, noch bis Sonntag statt. Fertig.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. September 1991.
Estás presente, es el rock de la línea de... corazón de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Si escuchas esto, prepara tu mente. Es el rock de la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente.
Die zweiten Saarbrücker Medientage sollen am 26. und 27. September stattfinden. Unter dem Kongressthema Rundfunk und europäische Integration werden alle möglichen europäischen Politiker und Journalisten, wie zum Beispiel der Tagesthemenchef Ulrich Wickert oder auch EG-Bürokraten, sich Gedanken zur Zukunft der Medien in Europa machen. Wie das genauer aussehen soll, das bleibt der Leserin oder dem Leser des Programms verborgen. Allerdings lassen die Titel der einzelnen Veranstaltungen in etwa ahnen, worum es geht. Euroclip, audiovisuelle Präsentation von Nachrichtensendungen in Europa oder europäischer Wettbewerb und europäischer Werbemarkt. Auch das Europa der privaten und öffentlich-rechtlichen, wie sie sich nennen, Medien soll, wenn nicht gleich vereinheitlicht, so also doch abgestimmt werden. Parallel zu diesen zweiten Saarbrücker Medientagen finden vom 22. bis 28. September die anderen Medientage ohne Kommerz, kurz AMOK, statt. Was sich dahinter versteckt und wie es dazu kam, hat mir eine der Mitvorbereiterinnen, Ursel, erzählt.
Ihr habt euch jetzt überlegt, parallel zu diesen Medientagen, die anderen Medientage ohne Kommerz, die AMOK, zu organisieren. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen?
Ja, die Entwicklung, die war kurz zusammengefasst so, dass wir von den Medientagen erfuhren, kurz nach der offiziellen Beendigung des Golfkrieges, da war uns noch ganz scharf die Medienberichterstattung dazu im Kopf. Die Konditionierung für den Krieg und für Rassismus und die ganze Kriegspropaganda 24 Stunden rund um die Uhr. Und all das natürlich unter dem Männlichen der westeuropäischen Demokratie. Genauso im Kopf war uns aber auch die Medienkampagne gegen die politischen Gefangenen, die tagtäglich in die Medien vom Staatsschutz forciert wurde und so in die Köpfe der Menschen gehämmert werden sollten. Und dem wollten und wollen wir was entgegensetzen. Das war erstmal die Ausgangsidee. Von der aus haben wir uns dann zusammengesetzt und haben an unseren Wünschen, Zielen und Widersprüchen und auch Fragen diskutiert und kamen dann drauf, eine eigene Woche für uns und gegen die offiziellen Medientage anzupacken. Wir nennen sie AMOK. AMOK heißt andere Medien ohne Kommerz. Und ein Moment dieser Woche sind die Veranstaltungen, die wir in dieser Woche durchführen. Was uns aber genauso wichtig ist, ist das, was in der Woche im autonomen Zentrum läuft, weil das wollen wir jeden Tag aufmachen.
Veranstaltungen finden da statt zu 20 Jahren Zensur in der BRD während dieser anderen Medientage ohne Kommerz, zur aktuellen Hetze gegen die politischen Gefangenen und für ihre Zusammenlegung in große Gruppen, Veranstaltungen auch zur Situation im arabischen Raum, speziell in Palästina nach dem Golfkrieg und zur aktuellen Lage in El Salvador. Genauso wichtig, hat sie eben schon erwähnt, Ursel, wie die Veranstaltungen sind den Leuten von AMOK, allerdings die Diskussionen, die Gespräche, die im autonomen Zentrum stattfinden sollen.
Und wir denken, dass das nochmal ein anderer Raum für Diskussionen und zum Kennenlernen ist, als nur Veranstaltungen, wo oft die Diskussion aus den unterschiedlichen Fragen und Vorstellungen nochmal ganz anders laufen, als wenn wir uns im Zentrum jeden Tag zusammensetzen und nochmal zusammen überlegen, was war und wie wir weiter wollen.
In Saarbrücken gibt es verschiedene Gruppen, die auch Radio machen. Das eine ist die Gruppe RATZ, Radio Autonomes Zentrum, kommt wohl so aus dem autonomen Spektrum und sendet regelmäßig zu lokalen, aber auch anderen Themen. Die andere Gruppe sind die harten Zeiten, zu denen sich auch Ursel zählt. Sie berichtet nochmal, wie es zu dieser Entscheidung kam, Radio zu machen.
Und zwar ist es so, dass es das seit Januar dieses Jahres gibt. Wir haben von dieser Möglichkeit von Leuten aus der Musikszene erfahren. Der offene Kanal ist eigentlich ein SPD-Projekt, also ist eine Unterabteilung von den saarländischen Rundfunkanstalten und mit diesem Anspruch freies Radio für die Bürger. Wir haben dann allerdings wir machen so 2-3 Mal im Monat Sendungen auf dem Radio offenen Kanal. Ja. Einmal ist unsere Sendung bisher zensiert worden, das heißt, es lief so ab. Die ist einfach abgesetzt worden aus aktuellem Anlass und stattdessen lief Filmmusik. Wir sind dann zu dem Leiter, der heißt Helf, und wollten diesen aktuellen Anlass wissen, worauf sich herausstellte, dass der aktuelle Anlass der Angriff der RAF auf Rohwedder war. Und Helf meinte, dass gegen uns ein Anfangsverdacht besteht. Wir hatten dann ein Flugblatt dazu geschrieben und haben dieses Flugblatt in der Stadt verteilt, unter anderem auch in der Kantine vom Saarländischen Rundfunk. Und seitdem lief jetzt bisher keine Zensur mehr. Was allerdings wir uns auch überlegt haben, ist, dass wir seitdem live senden. Das heißt, es sind vorher auch keine Bänder mehr da, dass wir uns in der Form zensieren können, wie das damals der Fall war. Und jetzt so harte Zeiten ist so, dass wir begreifen uns nicht als Radiogruppe, sondern versuchen aus dem, was wir hier so in der Stadt anpacken oder was uns an Entwicklungen und Prozessen in anderen Städten oder in Westeuropa wichtig sind, so zu berichten. Zum Beispiel während dem Golfkrieg haben wir immer so erzählt, was wir hier in der Stadt machen oder was wir sonst an Initiativen mitkriegen. Wir machen mehr oder weniger so Berichte zur aktuellen Situation der Gefangenen oder zum Beispiel auch zu diesem Interview, was es von Helmut und Christian und Brigitte in der Frankfurter Rundschau gab. Und wir berichten auch zum Autonomen Zentrum oder jetzt zu Amok. Oder im Dezember gab es hier eine Demonstration für den Hafen und für die Zusammenlegung. Dazu berichten wir dann natürlich auch zu dem, was hier in der Stadt läuft.
Nochmal also, wen es interessiert, die Aktionswoche der anderen Medien ohne Kommerz, Amok, gegen die Saarbrücker Medientage, finden statt vom 22. bis 28. September. Das genaue Programm könnt ihr zum Beispiel dem Angehörigeninfo, was hier erhältlich ist, im Infoladen oder im Jos Fritz Buchladen entnehmen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. September 1991.
Yeah.
die immense Zunahme nationalistischer Bestrebungen in den revisionistischen oder auch real existierende sozialistische genannten Staaten, die Unabhängigkeit der Baltinnen und die Kämpfe in Kroatien. Sie haben auch Autonomiebestrebungen in den imperialistischen Ländern wiederbelebt bzw. verstärkt. Von großen Demonstrationen, zum Beispiel im Baskenland, wurde berichtet, die einerseits die Baltinnen unterstützten, gleichzeitig aber auch Euskadis Unabhängigkeit forderten. Auch in Katalonien, der reichsten Region Spaniens, haben die Entwicklung ihre Wellen geworfen. Eine Region, in der es schon seit langem verschiedene Flügel der Unabhängigkeitsbewegung gibt. Ein bürgerlicher Flügel setzt sich für zunehmende eigene Kompetenzen Kataloniens in Abgrenzung zur Madrider Zentralregierung ein. So wird beispielsweise in Madrid bestimmt, welche Schulbücher in Barcelona, der Hauptstadt der Region, gelesen werden. Das soll sich ändern. Genauso wie die Tatsache, dass Französisch als Fremdsprache gelehrt wird, die Leute aber eigentlich lieber Englisch lernen wollen. Ein wichtiger Faktor ist der Reichtum Kataloniens. Hier sitzen die Banken und viel Industrie. Katalonien gehört mit Baden-Württemberg, der Lombardei und der Region Rhône-Alpes zu einem Zusammenschluss der reichsten und, was industrielle Hochentwicklung angeht, weit entwickelsten Regionen der Europäischen Gemeinschaft, die als der Motor Europas bezeichnet werden. Der Reichtum aber fließt zu einem großen Teil nach Madrid, denn es gibt keine Steuern, die an die Gemeinden und Städte abgeliefert werden. Die Steuerautonomie liegt bei der Zentralregierung. So kommt es auch zu der Initiative einiger Gemeinden, die sich unabhängig erklären, um der Madrider Staatsgewalt Zuständigkeiten wie eben diese Steuerautonomie Schritt für Schritt abzuknöpfen. Vom Baskenland wissen wir, dass es einen starken linken nationalistischen Flügel gibt. Es gibt ihn auch in Katalonien und er ist gespalten. Gespalten in reformistisch orientierte Sozialisten und solche mit revolutionärer Perspektive. Diese letztere Fraktion ist von den dramatischen Entwicklungen in den revisionistischen Ländern eigentlich mitten in grundsätzlichen Diskussionen erwischt worden. Diskussionen darüber, ob Nationalbefreiung, so wie bisher angestrebt, noch die richtige Perspektive ist. Oder ob im Zuge der Bildung des europäischen Blockes, der Formierung von Europa 92, die Zielrichtung eigentlich ganz anders aussehen muss. Ungeachtet dieser Diskussion fand am 11. September, vorgestern, am katalonischen Nationalen Trauertag eine große Demonstration statt. Jedes Jahr wird dieser Tag als der Tag der Niederlage Kataloniens gegen die Truppen des spanischen Königs im Jahre 1714 begangen. Früher mehr gekennzeichnet durch Kranzniederlegungen und Reden halten, geriet die Demonstration von 10.000 Leuten zu einem lautstarken Ausdruck der katalonischen Unabhängigkeitsbestrebung. Ziemlich brutales Vorgehen der Guardia Civil, der Stadtpolizei und auch, das ist neu, der katalanischen Polizei führte zu Prügeleien und Verhaftungen von 11 Leuten. Wir dürfen gespannt sein, ob die bürgerlichen Nationalisten mehr an Boden gewinnen oder eine revolutionäre Linke in dieser Umbruchssituation eine Chance hat, ihren Zielen näher zu kommen.
So sehr er vielleicht auch recht haben mag, der ganze bürgerliche Journalismus und allen voran sein Flaggschiff, der Spiegel, das sich nämlich aus den Versäumnissen der sowjetischen Wirtschaft eine ganze Artikelserie gestalten lässt, so wenig ist damit das Gegenteil bewiesen, nämlich, dass der Kapitalismus jetzt zur Arche Noah aller vom Ersaufen bedrohten werden wird. Die freundliche Auflösung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, kurz RGW letzten Jahres, etwa betrachte den betroffenen Staaten zuallererst Einbußen bei deren Binnenexporten um gut 70%. Der Gewinn an Außenhandel mit dem Westen war demgegenüber verschwindend gering. Und auch die Aufhebung der Preisbindung dieses Jahres führte derzeit vor allem zur Inflation. 1991 dürften es wohl insgesamt 100% Inflation werden und eine weitere Verknappung des Angebotes, was bisher schon reichlich auszumachen war, wird auch in Zukunft weiter auf der Tagesordnung stehen. In der amerikanischen Elite-Universität Harvard wurden zwar inzwischen Modelle für die Zukunft der UdSSR entworfen, der sogenannte Javlinsky-Allison-Stufenplan. Doch der lässt auch nur wenig Gutes erwarten. Nach ihm und in wesentlichen Punkten wurde er bisher trotz aller innenpolitischen Schwierigkeiten eingehalten, ist das Jahr 1991 lediglich eine Vorbereitungsetappe. mit leichten sogenannten kleinen Privatisierungen, beschränkter Preisliberalisierung und den notwendigen juristischen Veränderungen. Und erst ab 1994 soll es dann bis 1997 so richtig abgehen. Große Privatisierung, ausländische Investoren, Wohnraumprivatisierung, Streichung von Sozialausgaben, freier Arbeitsmarkt und freie Arbeitslose und das Ende der bis dahin vorübergehenden finanziellen ausländischen Hilfen. Die Arche Noah müsste dann, jedenfalls nach den Vorstellungen des Nürnberger Ökonomen Robert Kurz, sich eher Titanic nennen. Hier würden ökonomische Löcher gerissen, die Besatzung wie Passagiere das Leben kosten dürften. Gerade die wiedererstarkenden Nationalismen seien ein deutliches Zeichen der Verzweiflung innerhalb der aktuellen Zusammenbruchsökonomien, die dort vorherrschen. Und daraus ergibt es keinen Weg, schon gar nicht über nationalistische Eigenbrödelei. Robert Kurz am Dienstag in einem Gespräch über die zukünftige Ökonomien der unabhängigen Staaten der ehemaligen UdSSR.
Ja, es hat sich ja im Lauf der Geschichte der Sowjetunion ganz bewusst von dem zentralen Apparat, der jetzt auseinanderbricht, der jetzt zerstört ist, von diesem zentralen Apparat, der quasi identisch war mit der KPdSU, ein Arbeitsteilungssystem herausgebildet, in dem ganz bewusst die verschiedenen Republiken voneinander abhängig gemacht worden sind. Also ganz abgesehen von ohnehin vorhandenen natürlichen und anderen Gegebenheiten wurden also beispielsweise Zulieferindustrien in verschiedenen Republiken angesiedelt, beispielsweise, was weiß ich, vom Kinderfahrrad bis zu Panzermotoren, ist das alles irgendwo konzentriert, jeweils eine bestimmte Produktion. Und die können also gar nicht auseinandergehen eigentlich. Und nur eben, es handelt sich um Zusammenbruchsökonomien, das heißt, die Ressourcenflüsse sind ja schon, bevor jetzt diese Ereignisse stattgefunden haben, zusammengebrochen oder weitgehend versiegt und die einzelnen Betriebe, einzelne Republiken, Regionalteile, irgendwelche Machthaber auf lokaler und regionaler Ebene, die handeln ja schon seit langem auf eigene Faust.
Dennoch werden die Republiken laut Robert Kurz auch in Zukunft sehr stark aufeinander angewiesen sein.
Ja, es ist eher grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, so, dass eigentlich weder Industrie noch Agrarerzeugnisse, die irgendwo in der Sowjetunion produziert werden, gegenwärtig weltmarktfähig sind. Das heißt, die sind allesamt auf den Absatz, die Zulieferung nicht nur, sondern auch den Absatz innerhalb des bisherigen Wirtschaftsraums der Sowjetunion angewiesen. Und ein ganz Wunderpunkt ist zum Beispiel die Energieversorgung. Also das sind fast alle Republiken zu ungeheuer hohen Prozentsatz, teilweise vollständig, von Russland abhängig, von seinen großen Energievorräten, also Erdöl und Erdgas, vor allem aus Sibirien. Und da, wenn das also alles über Zölle und über Weltmarktpreise geht, dann würden große Teile Republiken außerhalb Russlands schon allein deswegen zusammenbrechen. Also die baltischen Staaten etwa sind vollkommen haben keinerlei eigene Energiewirtschaft, sind vollkommen von der Zufuhr abhängig und die würden das nicht mal eine Woche durchhalten, wenn sie beispielsweise in Dollars zahlen müssten.
Dennoch, das aktuelle Interesse der einzelnen Republiken scheint im Moment vornehmlich auf deren Unabhängigkeit gerichtet zu sein. Gestern etwa Tadschikistan, die wohl ärmste Republik der Sowjetunion, erklärte auch ihre Unabhängigkeit. Vielleicht auch ganz angemessen, wenn sie sich nämlich anschauen würden, welche wirtschaftlichen Entwicklungen ihnen bevorstehen, ist es auch besser, sich darüber vielleicht gar keine Gedanken zu machen. Zumindest, wenn man das Bild als Ausgangslage nimmt, das Robert Kurz aus Nürnberg dazu malt.
Ja, wie geht's nach dem Zusammenbruch weiter? Man muss sich halt vergleichbare Fälle anschauen, Lateinamerika, Afrika. Also brutal gesagt, es werden wahrscheinlich große Teile der bisherigen Sowjetunion sehr viel schneller, als man das erwartet hat, buchstäblich afrikanisiert werden. Das heißt, die Strukturen brechen zusammen, es treten keine neuen an ihre Stelle. Weltmarktfähigkeit ist nirgends gegeben. Und natürlich hat der Westen ein Interesse dran, die Unkontrollierbarkeit in den Grenzen zu halten. Und es gibt ja beispielsweise auch die große Außenverschuldung der Sowjetunion, 50 Milliarden Dollar etwa. Und da ist jetzt die Frage, wer dafür eigentlich gerade stehen soll. Also da gibt es schon Krisensitzungen seit etwa einer Woche der westlichen Banken, speziell der Deutschen natürlich, die da dick drin sitzen. Und da wird jetzt versucht, die Hilfen, die in Aussicht gestellt werden, abhängig zu machen davon, dass die einzelnen Republiken nun ihren Anteil an der Gesamtverschuldung übernehmen, während die sich natürlich nicht gerade erfreut darüber zeigen.
Und in der Tat scheint sich derzeit fast mehr der Westen Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung der UdSSR zu machen, als deren eigene Republiken dort. Schaut man sich an, was auf veröffentlichten Verlautbarungen alles rauskommt, etwa Genscher gestern in Moskau sprach ständig von föderativen Strukturen, der ehemalige Bundesfinanz- und Wirtschaftsminister Schiller sprach in einem Spiegel-Interview neulich ganz nachdrücklich davon, dass es nicht ein Auseinanderfallen von einem ökonomischen Bereich sein dürfte, und auch das in Harvard erzeugte Jawlinski-Papier, das eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung der Sowjetunion für die nächste Zeit planen soll, spricht immer davon, dass ein gemeinsamer Markt da bleiben müsste. Warum das so ist, warum dieses Interesse für doch Gemeinsamkeit bei aller Freude über das Auseinanderbrechen des Weltreiches da ist, erklärt sich Bobby Kurz ganz einfach.
Ja, erstens mal, den Beginn der Schuldenkrise, die sich da abzeichnet, die ja schon seit langem schwelt, das kennt man ja von der westlichen Peripherie schon, jetzt ist eben auch die Sowjetunion zum Koloss einer kommenden Schuldenkrise geworden. Da besteht natürlich Interesse, einen Rückfluss aufrechtzuerhalten. Dann gibt es natürlich das Problem von Deutschland aus, also den Osthandel, die gesamte Industrie der ehemaligen DDR ist immer noch und weitgehend abhängig von Exporten, Exportstrukturen in die Sowjetunion. Da besteht keine Zahlungsfähigkeit mehr, und beim Zusammenbruch, Auseinanderbrechen der ehemaligen Sowjetunion würde natürlich die Situation auch in der Hinsicht noch weiter verschärfen. Dann gibt es natürlich noch das Problem der Unkontrollierbarkeit, auch in militärischer Hinsicht. Was geschieht mit den Atomwaffen? Wo sind die überhaupt? Wer hat die Kontrolle drüber? Also da sind eine Menge von Problemen, die auch für den Westen das ganz klar machen. Also möglichst eine Stabilisierung dieser ehemaligen Sowjetunion in irgendeiner neuen Form zu befürworten und zu unterstützen. Aber die Frage ist eben, ob das gelingen kann.
Und ganz einig scheint sich der Westen auch noch nicht zu sein, wie weit er in diese Sache überhaupt investieren will. Zum einen war dieses G7-Treffen der reichen Wirtschaftsnationen vor einigen Wochen, bei denen Gorbatschow ja eher enttäuscht abfuhr. Und zum anderen gibt es da jetzt zum Beispiel seit gestern die Osteuropa-Bank in London, die sich ganz vehement für die Sowjetunion interessiert und auch neben den Harvard-Plänen eigene Pläne schmiedet. Die sehen aber vor allen Dingen Privatisierung und Finanzierungsdienstleistungen, also Geschäfte, wo auch von hier aus ordentlich verdient werden kann, vor. Und wie es hier etwa beispielsweise mit Absatzmärkten aussieht, da ist es doch nicht nur für die Sowjetunion, sondern für alle ehemaligen RGW-Staaten bislang recht düster bestellt.
Was also das Verhältnis zum Westen angeht, ist es ja nicht so, es wird da zwar viel Hilfe versprochen, es besteht auch, wie gesagt, das Interesse an einer Stabilisierung, aber andererseits kann eben der Westen auch selber über seine eigenen ökonomischen Gegebenheiten nicht hinwegspringen, und da wären jetzt diese ganzen Ostblock-Länder, wenn die ihren internen Exportverhältnisse, wenn die zusammenbrechen, müssten die alle auf den Westen ausweichen. Natürlich vermutlich mit Dumpingpreisen, also die unter den eigenen Herstellungskosten liegen, um überhaupt an Devisen ranzukommen. Aber da legt sich beispielsweise Frankreich quer. Das ist das Lippenbekenntnis zwar da, Exporte aus den ehemaligen RGW-Ländern aufzunehmen, aber wenn es dann konkret wird, dann plötzlich heißt es eben, Frankreich hat es letzte Woche abgeblockt, keine Agrarerzeugnisse aus diesen Reformländern dürfen in den EG-Raum eingeführt werden, und das bedeutet eben, dass die da auch abgeblockt bleiben.
Der von Harvard-Professoren entworfene Plan sieht zwar so sehr schön zwei Phasen vor, jetzt eine erste mit gemächlicher Unterstützung der Entwicklung in der UdSSR und schließlich dann in der Phase von 94 bis 97 eine endgültige Konsolidierung der Verhältnisse auf Basis der freien Marktwirtschaft. Doch ob eine solche Konsolidierung tatsächlich zustande kommt, ist höchst fragwürdig, zumindest für Robert Kurz aus Nürnberg.
Ja, nach den Gegebenheiten, die man jetzt feststellen kann, halte ich diese Vorstellungen für illusionär. Die werden sich halt einfach in immer weitere Zukunft verlängern, und es wird versucht werden, Rückflüsse, was die Verschuldung angeht, durch Umschuldungen aufrechtzuerhalten. Es wird kleine Kapitalspritzen geben, und es wird eben immer größere Bevölkerungssegmente geben, die abgekoppelt werden. Wie die darauf reagieren werden, ist eine andere Frage. Aber ich sehe da also keinerlei Möglichkeit, die Sowjetunion in den Weltmarkt, in das westliche Marktsystem zu integrieren.
Ihr hört das Tagesinfo vom 13. September 1991.
Das war's für heute mit dem Tagesinfo. Wiederholt werden wir morgen um 12 Uhr und am Montag um 18 Uhr gibt es dann wieder ein neues. Ja, tschüss, sagt Fridolin, der heute verantwortlich war beim Tagesinfo.
Von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Milchkaffee und zwei Stücke Kuchen, bitte.
Hier ist wieder Musik aus Studio B. Verantwortlich war der Andreas.
Ja, hier wieder Götz Adler im Studio. Normalerweise wird ja auf dem Kreta-Gelände hart gearbeitet und gelebt.
Doch am 14. September, am Samstag, gibt's davon mal wieder eine Ausnahme, nämlich das Kreta-Fest.
Anwohner in Töpferei, Food Coop, die Kitas, Radio Dreieckland, das Strandcafé und andere
feiern ab 12 Uhr ein rauschendes Spätsommerfest.
Es gibt Flohmarktspiele für Kinder jeden Alters.
Gaukler, Kaffee und Kuchen und
Überraschungen. Abends dann 4 Bands.
Neben Sigi Suhrs Trommelgruppe.
Erweitert um harmonische Instrumente.
Versuchen sich Versiel 59.
Unsteady Times.
Und die einzig nur für eine Stunde existierende
One Hour Band. Mit Rock und Roll. Ja, und da sollen alle kommen. Und zwar ist das im Grün.
In Freiburg.
Adlerstraße 12.
Auf dem Kreta-Gelände, Samstag ab 12 Uhr.
Bis dann.
Hier ist wieder das